Woran erkennt man, dass Oli P. ein Veganer ist? Er wird's dir sagen.
Vegan, Tierschützer, treu, loyal, hilfsbereit.
Das einzige Fleisch, was es bei Olli gibt, ist Zahnfleisch und davon jede Menge.
Andreas Olof. Was soll das? Olof. Olof Palme? Oder Mylof ist Olof? Olof ist Jolof? Oil of Olof? Oh mein Gott.
Und dann Olli mit einem L? Das heißt doch Oli.
Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Aber gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem lieb.
Ich hab dich trotzdem lieb.
Auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht.
Lieber Oliver, heute vor 117 Jahren hat John B. Timberlake beim US-Patentamt das Patent für den Kleiderbügel aus Draht beantragt.
Okay.
Und vor 57 Jahren, also 1964, in der ARD wurde die erste Folge Einer wird gewinnen ausgestrahlt mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. Und kannst du dich noch an seinen Butler Martin erinnern?
Also, erstmal hallo, liebe HörerInnen an dieser Stelle. Hallo, lieber Herr Loff. Erstmal zu Kleiderbügel. Das ist super, gerade diese Drahtkleiderbügel. Die haben, glaube ich, sehr viele Autos in den 80ern und 90ern als Antenne irgendwann mal zu sehen bekommen. Also ich weiß noch, als mir meine Antenne abgebrochen wurde vom Auto, hat ein Kumpel gesagt, mach doch dann einfach so einen Drahtkleiderbügel rein und das leitet dann auch. Also deswegen bin ich mit meinem mega coolen Seat Marbella eine Zeit lang mit einem Drahtkleiderbügel als Antenne durch die Gegend gefahren. Erstens. Zweitens. Zu Hans-Joachim Kuhlenkampf. Den habe ich jüngst in einer Schmonzette im Fernsehen gesehen. Unter anderem, wer war mit dabei? Peter Alexander und ein paar ziemlich coole Schauspieler. Und da war als Schauspieler, ich weiß, dass er auch als großer Showmoderator von sich hören und staunen ließ. Aber
dazu bist du zu jung, ne?
Ja, aber ein paar Jahrzehnte nur. Nee, habe ich nicht gesehen. War das schwarz-weiß oder schon Farbfernsehen?
Nee, das war schon Farbfernsehen. Also ich weiß nicht, 64, ob das... Sag mal, hier guckt, ich muss mal eben ein Foto machen. Mein Hund guckt mich durch diese Wände an und guckt, was ich hier mache und warum ich lache. Müsli, geh mal auf deinen Platz. Müsli, geh mal auf deinen Platz. Das ist Wahnsinn. Ich habe das Foto leider nicht hingekriegt, aber sie guckte halt so durch so einen Spalt und
ja, na, sie hat Butler gehört und ja, sie dachte, du meinst der ältere Herr mit dem Butler und sie dachte, du redest jetzt von ihr.
Also ich gehe mal nochmal auf den Kleiderbügel ein. Natürlich war das total praktisch auch für Leute, die in Autos einbrechen wollten, wenn du das als Antenne rangepackt hast, weil man konnte mit diesem Kleiderbügel ganz toll den Golf 1 aufmachen übrigens.
Stimmt, man so ein bisschen das Fenster runterruckt. Und dann durchs Fenster
ja,
den Knauf
oder unter dem
und
Griff
aufmachen.
Und so, ja, wir kennen das. Cool. Und ich persönlich habe Einer wird gewinnen, A, noch im Fernsehen gesehen, ich kann mich dran erinnern. Sein Butler Martin, der immer dann am Ende kam und ihm den Mantel gebracht hat, war in Wirklichkeit der Produzent dieser Fernsehsendung. Das finde ich ganz
das
schön.
Das ist strange, weil oftmals ist das ja, also ich kenne das von Produktionen, dass da die Produzenten sich sehr zurückhalten und natürlich auch überhaupt nicht im Fernsehen auftauchen wollen, weil das einfach ein ganz anderes Business ist, einmal eine Show zu planen, zu konzipieren, Ansprechpartner für alles zu sein, aber dann vor der Kamera aufzutreten. Da kenne ich aber eher ein paar Produzenten, die dann auch eher den Beifall genießen würden, aber dass er sich dann genau in die gegenteilige Rolle eigentlich begibt und dann sozusagen den Bückling macht, das ist echt besonders.
Ja, vor allen Dingen, dass er dann eine Rolle spielt und Leute im Fernsehen denken, ja, okay, das ist jetzt der Butler, der fährt ihn nach Hause. Haben ja wirklich damals Menschen auch gedacht. Und dass er eigentlich der Produzent ist, also seine Außendarstellung da so ein bisschen anders zu platzieren, da kommen wir gleich mal drauf. Aber ich habe ja Hans-Joachim Kuhlenkampf sogar persönlich noch getroffen. Oh. Damals in...
Mit einem Stein ja, genau, am Hinterkopf.
Nein, Gott, oh Gott. Im dänischen Hafen Rødby, den Ostseeseglern dürfte das was sagen, wir sind nämlich damals von Fehmarn nach Rødby gesegelt, das war immer so der kürzeste Weg nach Dänemark. Und dort lag mit seinem großen Schiff, der hatte so ein Zweimaster-Segelschiff, Hans-Joachim Kuhlenkampf. Ich weiß nicht mehr, wie das Schiff heißt. Mein Vater weiß es bestimmt. Und den haben wir da ein paar Mal getroffen und mein Vater hat sich auch mal mit ihm unterhalten. Und
ach, cool.
Das war für mich natürlich unglaublich. Das war, glaube ich, die erste Fernsehpersönlichkeit, die ich jemals getroffen habe als kleiner Junge.
Aber ist doch schön, ist doch eine tolle Begegnung. Ja, ich überlege nur, noch, ich bin immer noch gerade ganz kurz, entschuldige, beim Produzenten, der sich als in der Sendung als Butler verkleidet.
Ja,
und die Leute draußen denken, er ist ein Butler. Und dann habe ich überlegt, wie würde man heutzutage als in Anführungsstrichen Fernsehprominenter, guckt man ja auch immer, wie kann man weiterverwertet werden? Ne, wie wäre das heute? Oder wie würde man mit der Rolle des Butlers, was kann man damit arbeiten?
Der hätte einen Podcast.
Hätte jetzt den Butler-Podcast, ne? Oder wäre wäre in den Dschungel gegangen oder hätte, weiß ich, keine Ahnung, so ein Insta-Channel und jetzt swipe up alle Butler-Artikel 20% oder so.
Na, ja. Ich kann mir also schon vorstellen, dass man das natürlich heute total anders verwerten würde. Und vielleicht wäre das dann so wie bei Baywatch Berlin, der Schmitti, der ja das nur auch als kreativer Kopf mitproduziert, der dann irgendwie vors Mikrofon gezerrt werden würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass es heute gäbe es auf jeden Fall Merchandise von Martin Jente als Butler. Und aber ich dachte wirklich damals, und ich glaube, es war nicht in der Öffentlichkeit bekannt, dass das der Fernsehproduzent war. Oder vielleicht stand es am Ende, man weiß es nicht. Ich glaube nicht.
Na, mal gucken. Also unsere Produzentin unseres schönen Podcasts hier hält sich momentan noch im Hintergrund. Mal gucken, ob sich das irgendwann ändert.
Ja, Murmel Productions, liebe Grüße an Sophia.
Loffi, eine Frage ganz kurz. Du kennst doch, ich meine, ich wollte eigentlich nie Corona hier großartig zum Thema machen, aber mir brennt eine Sache unter den Nägeln die ganze Zeit und ich wollte nur herausfinden, ob es nur mir so geht. Also, es heißt doch dann immer, wenn montags die Zahlen kommen, oder jetzt auch nach Weihnachten, ja, die können nicht stimmen, weil sonntags ist ja zu. So die Gesundheitsämter und so.
Nee, Krankenhaus ist doch nicht zu.
Nee, die Gesundheitsämter, also ja. Nee, RKI und die Zahlen können nicht übermittelt werden, weil ist ja Sonntag. Was muss denn, also wie groß muss denn eine Pandemie sein, dass mal so ein Institut oder ein Ministerium dann auch mal sonntags aufmacht? Also wie schlimm muss es sein, dass sie sagen, ach wisst ihr was, um verlässliche Zahlen, auf die sich alles stützt, das ganze Leben.
Kann
alles.
Ich leider nichts zu sagen, weil ich da zu wenig Hintergrundwissen habe.
Nee, aber überhaupt nur der Gedanke, dass es immer heißt, naja, aber die Zahlen können nicht stimmen, weil sonntags ist dazu.
Das weiß ich halt nicht, ob das stimmt. Also
es ist so, lies nach.
Ja, okay,
lies es
alles
nach.
Klar.
Aber wenn es so sein sollte, dass immer sonntags zu ist und deswegen sagen die immer einen Tag später, tun sie gleich, die Zahlen von gestern stimmen wahrscheinlich nicht, weil sonntags ist halt immer zu. Es ist Pandemie, könnt ihr nicht dann einmal einen Tag mehr aufhaben, bitte?
Sorry, das ist fängt noch ganz auch ohne Pandemie an, dass sonntags keine Überweisungen gemacht werden in der Bank. Also Entschuldigung bitte, das läuft alles elektronisch. Ja,
die so, digitale also, Überweisung, die sonntags haben die Computerpause. Ja,
das ist einfach absoluter Schwachsinn. Und wenn dem so ist, und ich weiß es nicht, weil ich gucke halt wirklich zu meiner Bestürzung, gucke ich mir die Zahlen gar
nur
nicht
Fox
mehr an.
Nur Fox News.
Nee, ich guck mir einfach die Zahlen nicht mehr an. So, ich gucke mir das nicht an. Ich kriege zwar mit, was für Maßnahmen und was ich darf oder nicht darf, aber ich gucke mir jetzt nicht explizit jede Woche die Zahlen an, um mich nicht verrückt zu machen. Ich bin froh, dass meine Eltern, liebe Grüße an dieser Stelle, die werden in ein paar Tagen, wenn diese Folge rauskommt, ihre zweite Impfung bekommen. Und ich bin wirklich, ach, wirklich cool. Froh. Die haben die erste Anfang Januar bekommen, am 8. Und die zweite kommt dann am 30. Ich bin wirklich heilfroh, weil das ist so 50% meiner Sorgen sind damit so weg. Ich meine, ich mache mir immer noch Sorgen um mich und mein Umfeld, aber dann sind zumindest die Sorgen meiner Eltern wirklich weg. Und das ist wirklich ein Riesenstein, der mir da vom Herzen fällt.
Das finde ich super. Meine Eltern warten noch, aber man sieht ja auch gerade hier Impfdosen, Verteilung und so. Spahn ist ja auch sehr bemüht um die Außendarstellung. Man wirft ihm Sachen vor und dann müssen die mal ganz viel rumrudern und sagen, ja, eigentlich sind die Zahlen doch gar nicht so schlecht, wenn man das noch bedenkt und das noch bedenkt. Und da bin ich drauf gekommen, halt generell das Thema Außendarstellung. Man will ja immer irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise rüberkommen. Kennt
denk
man
an
von
den
älteren Herren.
Denk an den Butler.
Der Butler, guck mal, der wollte genau das Gegenteil irgendwie, wollte irgendwie zeigen, nee, ich bin nicht der super Zampano, sondern ich begebe mich hier in eine selbstironische Rolle. Aber überhaupt zu überlegen, wie komme ich rüber, wie will ich von anderen wahrgenommen werden? Also, dass man nicht einfach nur sein Leben lebt, sondern dann irgendwann auch entscheidet, ich glaube, ich brauche ein Motto-Shirt oder ein Band-Shirt, um cooler wahrgenommen zu werden draußen. Ich glaube, das fängt schon im Kindesalter an, mit den ersten Marken. Wenn ich den Turnschuh trage, bin ich auf dem Schulhof cool. Oh, wenn ich die Jacke habe und so, fängt das da schon an?
Ja, natürlich fängt das da schon an. Und es wird mir gerade heiß und kalt, weil eine der unangenehmsten Situationen in meiner Kindheit, an die ich mich erinnere, gerade irgendwie in mein Gedächtnis zurückkommt. Und zwar habe ich damals bei meinem Freund Michi, liebe Grüße an dieser Stelle, geklingelt, der wohnt ein paar Straßen weiter und ich hatte damals irgendwie so vom Karneval so eine Cowboy-Weste, weißt du, mit so Fransen dran aus Leder, so eine Weste, wo dann so ein Sheriff-Stern drauf war und wenn du die umgedreht hast, war das halt nur eine Lederweste, ja, also mit Fransen, die konnte man umdrehen und dann war das nur eine Lederweste mit Fransen und dann habe ich bei ihm geklingelt und das muss so, ich sag mal, dritte Klasse. Also fünf oder, nee.
70er Jahre.
Nee, was ist dritte Klasse? Nee, also erste Klasse muss das gewesen sein. Also irgendwie so mit sechs oder sowas. Bin ich zu ihm gefahren mit dem Fahrrad und hab bei ihm geklingelt. Und Michi hat wie immer ferngesehen, weil der durfte immer fernsehen. Und ich hab geklingelt und er hat mich angeguckt und ich hab gesagt, Michi, ich bin jetzt Rocker. Und er hat mich wirklich entgeistert angeguckt, so an mir hoch und runter geguckt, hat nur gesagt, aha. Und dann habe ich gefragt, kommst du raus spielen? Und er so, nee, ich guck fern. Und dann bin ich wieder weggefahren und merkte selber, wie unangenehm das war, dass er nicht eingestiegen ist und gesagt hat, ja, Rocker, geil, cool. So, es ist mir heute noch unangenehm, dass ich irgendwo vor der Tür stehe und plötzlich irgendwie was darstelle und sage, ey, Michi, ich bin jetzt Rocker.
Aber das ist so krass, ne? Man denkt nämlich, dass diese äußere Sache die Sache ist. Da gibt ja irgendwie den Spruch so, es ist ein Punker, also ein echter Punker mit wirklich, na wie halt, wie man sich einen Punker vorstellt und kommt ein normaler Typ an und fragt, sag mal, boah, das sieht ja geil aus. Was ist das? Was bist du? Ich bin Punker. Ja, am nächsten Tag sieht der Typ, der ihn gefragt hat, genauso aus und sagt so, ich bin jetzt auch Punker. Und da hat er gesagt, nee, jetzt bist du irgendwie, keine Ahnung, Popkultur oder
verkleidet.
Nachmacher. Ja, bist verkleidet.
Ja, aber das ist geil. Ich meine, ich habe das ja auch in der Jugend gehabt. Ich war halt so, ich war Rockabilly, also ich war dann wirklich irgendwann Rocker. Bin so auf Konzerte gegangen und habe so eine Tolle getragen und habe ja selber auch so Rockabilly-Musik gemacht, in der Band gespielt. Und da versucht man sich ja einer Gruppe damals angehörig zu machen oder angehörig auch zu fühlen.
Aber entwickelt sich das halt natürlich oder ist das halt auch trotzdem, um zu gucken, okay, wie werde ich draußen am coolsten wahrgenommen oder wie bin ich für die Mädels am attraktivsten?
Naja, ich glaube, dass das grundsätzlich in uns drinsteckt als Herdentier, dass man zu einer Gruppe gehören möchte, egal welche Gruppe das ist. Es gibt ja diesen Spruch und am Ende waren sie alle so individuell, dass sie alle gleich waren. Und ich weiß ja, also er geht ein bisschen anders. Im Streben nach Individualität merkten sie am Ende, dass sie alle gleich waren, so war es. Und ich weiß nicht, das liegt natürlich, selbst wenn du dir Stämme anguckst, die halt komische Riten haben, indem die sich irgendwie ein Bananenblatt als Köcher bauen und um ihren Schniedel packen, um einmal Penis nochmal zu sagen, dann ist das ja irgendwie auch Mode und dazugehörig und wenn du das halt nicht machst in dem Stamm, dann gehörst du halt nicht dazu. Und ich glaube, dass das so ein Herdenverhalten ist, was normal ist. Und gerade wenn du deine Identität suchst in der Jugend, dann willst du irgendwie auch zu irgendwas gehören. Und wenn es halt der einsame Wolf ist, der dann, wo sich dann einsame Wölfe auch treffen.
Okay, aber ich glaube, da gibt's halt das Normale, was du erzählt hast mit den Anziehsachen und so, also so gesunde oder ja, Sachen, die sich einfach dann wirklich so ganz homogen entwickeln. Aber ich glaube schon, dass es auch Leute dann draußen gibt, die sagen, ich glaube, ich brauche jetzt relativ viele Tattoos, damit ich auch als härter angesehen werde,
so,
als
du.
Ich vielleicht eigentlich bin. So wie ich zum Beispiel, genau.
Ja.
Oder wie Menschen in deinem Alter dann irgendwann anfangen mit so Totenkopfjacke mit Strassstein auf dem Rücken. Oder kennst du die?
Ja, klar.
Oder
ja,
weißt du?
Ja,
kennst du sowas?
Kenn ja,
oder dann wenn die Schuhe dann doch eher jünger, ich meine, du trägst immer Vans, also auch Sportschuhe. Ein Kumpel hatte zu mir mal gesagt, weil ich eigentlich auch oft relativ sportlich rumlaufe, hat er dann irgendwann mal gesagt, sag mal, du merkst schon, dass du eher so aussiehst wie die Kumpels von deinem Sohnemann. Ne?
Ja, Berufsjugendliche.
Da weiß ich halt nicht, muss man dann irgendwann. Muss man sich anpassen, dem Alter entsprechend, oder?
Na, ich glaube, das ist also zumindest, ich kann es nur an mir beobachten, es wird mir halt egaler, also die Außendarstellung. Natürlich gibt es irgendwie Sachen, wenn ich jetzt irgendwie ein Foto auf Instagram packe und ich gerade nicht zufrieden bin mit meinem Gewicht und man weiß ja selber, sage ich so, bitte den Bauch nicht fotografieren, wäre ganz schön. Das ist halt das eine. Ich kenne auch Menschen, die haben eine Schokoladenseite, die fotografieren sich immer gerne nur von der einen Seite. Aber ich glaube, dass das ja auch, wir wollen doch alle irgendwie auch ein bisschen gefallen. Und wir,
das ist ja klar.
Wir wissen am meisten oder denken zumindest am besten zu wissen, was einem an einem selber nicht gefällt. Und das versucht man dann irgendwie vielleicht auch damit zu kaschieren.
Im normalen Leben. Aber guck mal, dann kam Instagram dazu. Und irgendwie sind dann alle Menschen, die vielleicht sowieso nicht so ein super Selbstbewusstsein haben und haben noch den Druck mit den Likes und noch eine neue Kette und Anziehsachen, die so aussehen, als wär's, und da kommen wir wieder zur Fake Rolex und sowas alles, ne? Also, dass dann da so ein Druck entsteht und dass dann so viele Leute da drauf reinfallen. Und ich bin, vor zwei Tagen, guck mal, ich ziehe bald um, habe ich erzählt, bin dabei, hier gerade alles in Köln aufzulösen. Und unter anderem ist mir aufgefallen, ich brauche, wenn ich dann in Berlin ankomme, ich mache mir da wieder so einen Sportkeller mit meinen Sportgeräten, aber ich brauche meine große, ich habe so eine riesen Hantel-Superstation. Die habe ich noch nicht mal fünfmal seit 2,5 Jahren benutzt.
Sieht
weil
man, das sieht
ich mache entweder alles, dankeschön, ich mache entweder mit meinem Körpergewicht was oder mit ein paar Kurzhanteln und eher selten. So. Und ich habe ein Laufband und ich gehe halt jeden Tag draußen joggen. Das heißt, das Laufband benutze ich halt auch nicht. Und nach 2,5 Jahren habe ich mir überlegt, also bevor ich das, die Armteufel vom Umzugsunternehmen abbauen lasse und dann in hier raus nach Berlin und dort in den Keller und da wieder aufbauen und dann steht es da wieder nur rum, dann möchte ich es ja eigentlich, kann ich es verkaufen. Und dann habe ich kurz, ich habe es schon fotografiert und dachte mir, ey, was denken jetzt Leute, wenn ich in der Corona-Zeit meine Sportgeräte bei Insta zeige und sage, bitte, wer Interesse hat, wer das kaufen möchte, bitte anschreiben.
Da hast du drüber nachgedacht.
Andere Leute denken, dass, da habe ich drüber nachgedacht, dass die Leute denken, der braucht jetzt Kohle, deswegen verscherbelt er seine Sachen von zu Hause.
Ja, aber deswegen nicht reingestellt.
Ist doch krank.
Dann gib es doch zu, dass du, dass du gerade, ich habe dir gerade das Geld überwiesen für diesen Monat. Olli, jetzt musst du doch nicht die Sportgeräte verkaufen. Das tut doch nicht not.
Nee, aber kannst du diesen Gedankengang nachvollziehen oder ist es kompletter Mumpitz?
Ja, ich kann es nachvollziehen. Also gerade auch, weil wir ja wissen und wir haben uns damit ja schon mal beschäftigt in einer der vorigen Folgen, weil die Leute ja sowieso denken, Olli P., der hat doch eh nichts zu tun, das war doch mal, ne? So, dass du aber mitten gut im Saft stehst und natürlich dein gutes Auskommen hast und sehr, sehr gut davon leben kannst, was du machst, das sage ich jetzt mal so. Der ist steinreich, der Typ. Der hat sogar Laufbänder, die er nicht benutzt. Der sammelt Laufbänder und benutzt sie nicht. Ja.
Aber das ist diese Außendarstellung.
Ja,
ne?
Okay. Also, wir machen das einfach nach dieser Folge. Stellst du das Laufband einfach rein? Also das ist ja, wir haben es ja jetzt erklärt. Also okay. Dementsprechend das ist ja kein Problem. Oder lass es halt deine Frau auf eBay Kleinanzeigen einfach reinstellen.
Witzigerweise war es ja sogar Pauline, die gesagt hat, nee, das kommt mir nicht in die neue Wohnung rein, weil es steht dann da einfach nur rum. Verkauf's doch jetzt einfach.
Ja.
Ich so, aber ich kann's doch nicht, kann ich doch nicht inserieren. Doch, das machst du jetzt. Also okay, klar. Nach der Folge. Also alle, die es jetzt hören. Großraum Köln, ihr müsst es aber selbst abbauen, die Scheiße, das mache ich nicht. Das passt auch nicht durch die Tür und nicht durchs Fenster. Und das ist ja das Schlimmste daran, das wurde hier reingetragen und innen drin aufgebaut. Und das, man muss es halt innen drin abbauen. Und ich mache das schon mal nicht.
Was ist letzter Preis?
Ich weiß noch nicht mal mehr, was das gekostet hat. Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das Laufband war bei 2000 oder irgendwie in die Richtung und der Hantel Tower, das Teil 1500. Ich glaube, wenn ich 500 pro bekomme, es ist nicht benutzt, dann ist das cool.
Du, ich glaube, weißt du, wir könnten halt, ich schreibe nachher Basti Bielendorfer mal an. Der wollte ja wieder laufen. Basti, wenn du das hörst, da ist ein Laufband abzuholen. Ja, du musst es nur abbauen.
Und das ist dann eine Sonderfolge.
Das macht Reini dann. Reini baut das ab, weil du kannst das nicht.
Genau. Und da kommen dann beide Podcasts zusammen. Es ist dann eine Joint-Venture-Folge.
Ich habe gestern übrigens, weil ich habe mir ja so ein Water-Roar gekauft, den chinesischen Nachbau des Original-Water-Roars, weil der andere nicht zu kriegen war. Und dann habe ich gestern nochmal geguckt, was kostet eigentlich so ein Original-Water-Roar? Und den gibt es ja dann mit Eschenholz und Nussbaum und Kirsche und so weiter. Kostet irgendwie bis 2.500 oder sowas. Und bei der Gelegenheit wurde mir von Manufaktum, das ist keine Werbung, auch ein Laufband angezeigt. Ja. Mhm. Ein Laufband, was quasi nur aus Holz besteht, mehr oder minder. Du läufst halt auf so Holzstufen. Das ist so geschwungen. Müsst ihr mal gucken beim Manufaktum. Das kostet in der schönen Holzausführung, rate mal, wie viel? Euro?
4.000?
Nein, 6.500.
Was? Ja.
Es sieht sehr gut aus, muss man sagen. Es sieht sehr, sehr gut aus, aber...
Ich habe halt aber gemerkt, nur um das nochmal reinzuwerfen, Laufband macht keinen Sinn, weil ich jogge gerne
bei Schnee. Du willst das Ding verkaufen?
Bei Regen, bei Kalt und auch bei Hitze. Ich laufe gerne da und du hast frische Luft. Deswegen, Laufband macht gar keinen Sinn.
Du bist der schlechteste Verkäufer der Welt.
Ach so, ich will ja meins verkaufen. Ja, genau. Aber für Leute, die jetzt vielleicht nicht raus dürfen, weil sie eine Fußfessel haben und sonst ins Gefängnis kommen, ist natürlich ein Laufband super. Ja. Deswegen bitte
meldet euch. Basti Bielendorfer. Das heißt, genau. Apropos übrigens, ganz vergessen habe ich heute, herzlichen Glückwunsch zum 63. Geburtstag, wo wir bei Laufen sind. Jürgen Hingsen hat heute Geburtstag.
Oh, ja. Zehnkampfmonster.
Ja,
sehr cool.
63 schon. Sind wir alt. Wahnsinn, Wahnsinn.
Wie hieß sein krasser gegen
Daley Thompson. Part?
Daley Thompson.
Daley genau. Thompson.
Und dann der Fehlstart.
Ja, ach, die Älteren werden sich von ihnen werden sich dran erinnern. Man sagte auch.
2% unserer Hörer. Ja. Naja, gut. Lofi, aber du hast gerade eben erzählt, dass es ein Nachbau, nicht Nachbau, aber du hast gesagt, es ist nicht das Original von dem Water Rower.
Genau.
Aber das heißt, es sieht genauso wie das Original auf. Normalerweise gibt es doch da eigentlich ein Patent, also auch ein Geschmacksmuster. Also eigentlich darf deins gar nicht so aussehen.
Ja, ich glaube, das ist so alt, dass es schon ausgelaufen ist. Also den Water Rower gibt es, glaube ich, schon so lange. Und das Prinzip, über einen Gurt Wasser in einen Tank zum Drehen zu bringen, lässt sich, glaube ich, nicht schützen, und der ist dann ein bisschen anders in der Bauweise, also ganz gering anders, okay. Und ich glaube, das geht dann schon so durch.
Ich finde es eigentlich nicht so geil, wenn man so Sachen dann einfach nachbastelt. Okay, na gut. Ich finde natürlich, wenn man Songs covert und was Neues draus macht, dann ist es total okay.
Das ist so. Aber da fragt man ja auch den Hersteller, ob das okay ist.
Richtig. Ja, es wird davor gefragt, na klar. Man zahlt dann auch Lizenzen. Also
genau.
Ein Großteil des Geldes landet dann auch beim Urheber.
Und man muss jemanden fragen, also den Komponisten oder und Texter in dem Fall, alle müssen zustimmen, dass du ein Cover davon machst. Das Einzige
ist nicht ganz richtig.
Na Moment, also, ja deswegen, nun lass mich doch zu Ende reden.
Ja, okay.
Es sei denn, ja, du nimmst es Note für Note und machst eine Interpretation. In dem Moment, wo du einen ganz geringen Teil veränderst, musst du sie alle fragen. So habe ich das richtig gesagt?
Hast du richtig gesagt, nennt sich Sonderbearbeitung, und die muss man freigeben lassen. Das heißt, meine Sachen waren immer Sonderbearbeitungen, weil ja immer Strophen dann von mir, da kamen ja andere Texte und so weiter und so fort. Also wurde das Original wirklich stark verändert, anders zusammengesetzt, und deswegen hast du total recht. Wenn man 1:1 Cover macht, dann ist es eine Art Remix sozusagen und bedarf eigentlich keiner Freigabe, wobei ich schon eher glaube, dass da die Anwälte von Michael Jackson und den Beatles das auch anders sehen, wenn man das jetzt einfach mal 1:1 nachmacht und auf Platte presst.
Ja gut, aber auch da gibt es natürlich Betrug. Um nochmal auf das Thema Betrug hinzuweisen, ganz mit der Holzhammer-Methode, denn ich habe mir heute das Thema Betrug ausgewählt, weil ich das jetzt gerade sah bei dem Water Rower. Ich hätte fast etwas bestellt bei Amazon, wo es dann gebraucht und günstiger gab, und dann habe ich bei dem Verkäufer angerufen und die haben gesagt, nein, auf gar keinen Fall bestellen, also es war so für die Hälfte des Preises, denn unser Amazon-Konto ist gehackt worden, dann ist das Geld sofort weg. Und ich weiß nicht, bist du schon mal betrogen worden?
Ich bin schon mal betrogen worden, ja, von jemandem, von einem Menschen, der der Familie sehr nahe stand.
Wow.
Und das war nicht sehr schön, landete dann auch vor Gericht und hat glaube ich 5 Jahre lang
kannst du kurz umreißen, um was es ging dabei?
Nein.
Ja, ist es so Anlagebetrug gewesen, so Geld?
Es ging damals auch auf jeden Fall um eine nicht unerhebliche Summe Geld und ich glaube Anlagebetrug
ist Ostimmobilien. Sprichst du noch mit Carsten Speck?
Nee, das nicht. Nein. Auch gar nicht so in die Richtung, aber trotzdem kam aus der Familie, also besser gesagt von jemand, der mit jemandem aus meiner Familie zusammen war, jemand aus dem Umfeld, und wurde ganz toll empfohlen, und dann kam im Nachhinein aber raus, dass die ein Verhältnis hatten und keine Ahnung. Ach, das war jedenfalls eine riesen ungesunde, mega bescheuerte Sache. Du vertraust dann aber Leuten, die aus deinem Umfeld kommen, weil du denkst, ja gut, ist ja hier Family sozusagen. Und ja, 5 Jahre Gericht und am Ende ging es mir wirklich nur darum, dass ich einen Stempel habe, wo drauf steht, ja, hast recht.
Ist ein Betrüger. Aber
da denke ich, ja,
wie viel, und, darf
genau,
ich mal fragen,
und derjenige ist ein
darf ich fragen, wie viel Geld hat er dich betrogen?
Ich schreibe dir nachher.
Okay, lass es aber für die Hörer mal ein bisschen, waren es 1.000 Euro oder eher 100.000?
Ich glaube, es war eher mehr.
Was? So.
Aber, ja.
Und hast du irgendwas davon wiedergekriegt?
Nee.
Wow.
Ist ja meistens dann weg. Also Betrug ist ja dann Betrug.
Sozusagen. Meine Damen und Herren, und ja hier die Leute, hören Sie den Grund, warum Olli P. sein Laufband verkaufen muss.
Nee, ach, das ist schon so lange her. Das ist so lange her. Das ist eher schon jahrzehntelang her, sozusagen. Und
aber was hat das in dir emotional ausgelöst? Also das gibt ja so.
Ja, natürlich. Du fühlst dich. Na, der Tolle ist es ja nicht, weil du denkst dir, ja, wie konnte ich jetzt da auf den reinfallen? Aber in dem Moment war es ein Freund, war es sozusagen Familie und da kommst du ja nicht drauf. Und ich habe mich eigentlich eher immer noch gefragt, also ich fand es so doof, selbst dann nicht gemerkt zu haben, dass jemand böse ist oder dir Böses will und habe mich immer gefragt, wie müssen sich die Leute immer fühlen, die Leute betrügen, weil die wissen das ja die ganze Zeit und gucken in den Spiegel und werden ja auch dann irgendwann mit Sachen konfrontiert, die sie gemacht haben. Deswegen, das ist doch krass, oder?
Ja, vor allen Dingen, wenn es dann so familiär ist. Also ich kann oft verstehen, wenn du so Jürgen Haxen, diese Dokumentation guckst, dieser Millionenbetrüger, der ja auch damals Bohlen und wie sie alle hießen, hier so ein Hamburger, um wirklich Millionen betrogen hat, wo du im Nachhinein wirklich denkst, Gier frisst Hirn. Also weil die Leute alle so gierig waren, weil er 30% Rendite versprochen hat. Das war so ein klassischer Ponzi-Scheme. Mhm. Und die haben dem ja das Geld hinterhergeschmissen, um noch reicher zu werden. So, und
das war von ihm dann so als Schneeballsystem angelegt am Anfang?
Genau, so und die wollten halt alle so reich sein und das hat er wirklich Jahre durchgezogen. Kann ich nur sehr empfehlen, da gibt es auch ein paar Dokumentationen auf YouTube. Jürgen Haxen, unbedingt mal gucken. Es ist also, man ist da so ein bisschen zwiegespalten, dass man denkt so, ja okay, du bist ein böser Mensch, du hast das wissentlich gemacht. So, ja, dass der irgendwie krank ist, steht auf einem anderen Blatt Papier und nicht anders kann. Aber die Leute haben ihm wirklich das Geld hinterhergetragen, weil sie dachten, sie werden noch reicher. Mhm. So, also da gibt es dann auch einen gewissen Teil in mir, der sagt so, ja Leute, echt selbst schuld.
Ihr seid nicht so gierig.
Ja genau, warum so gierig? Mhm. Ihr habt schon hunderte von Millionen und jetzt wollt ihr noch die nächsten 100 haben. Und glaubt dann an so eine wirklich offensichtliche Lügengeschichte, die nicht stimmen kann.
Kann eigentlich
nicht. Da ist halt Gier frisst Hirn. Und ich persönlich bin mal, ich werde noch mehrere Betrugsgeschichten erzählen im Laufe der nächsten Folgen. Einfach erinnere mich mal dran. Aber
mache ich auf jeden Fall. Aber wie bist denn du darauf gekommen, die Firma anzuschreiben? Weil das wundert mich jetzt, weil wenn du jetzt irgendwann ein gutes Angebot im Internet siehst, normalerweise klickst du
bei
drauf.
Bei dem Water Rower war es einfach, da war eine Telefonnummer. Ja. Nee, ich habe die angerufen, weil ich wissen wollte, gebraucht, wollte ich wissen, ist das ein Vorführgerät, wie lange ist das gebraucht worden und so weiter. Nicht, dass ich da so einen 10 Jahre alten, abgegurkten Water Rower kriege, wo irgendwie schon sich ein eigenes Korallenriff in dem Wassertank gebildet hat. Das wollte ich halt natürlich genauer wissen und deswegen habe ich da angerufen.
Ja, genau. Du, eine Bekannte von mir, die ist Restauratorin von Bildern und in ihrem familiären Umfeld, ich möchte gar nicht zu viel erzählen, aber da ist jemand, der, ich glaube, das war auch ganz viel in der Presse, gab es auch Dokumentationen drüber. Ich glaube, der hatte so Gelddrucksachen nachgebaut. Und,
ah,
und,
schön.
Also, dass man, also so Druckscheiben, wie heißt das?
Druckplatten.
Druckplatten, genau. Sowas hat er gebaut, weil der kann sehr gut malen und kann halt, ist halt sehr gut künstlerisch am Start und war dann aber mit einer noch nicht, also es kam am Ende raus, er hat es dann weggeschmissen, weil er war noch nicht ganz zufrieden mit seinem Werk und das wurde dann von jemandem gefunden.
Ah, okay.
Und anstatt die Person, die das im Müll findet, also ich sag mal von der Stadtreinigung, einfach drüber lacht und das wegschmeißt, hat er die Polizei gerufen und so sind sie ihm irgendwann auf die Schliche gekommen. Und im Nachhinein kam noch raus, dass die Druckplatte, die haben sie auch mal ausprobiert, was da für ein Resultat rausgekommen wäre. Und das war, also die von der Bank haben gesagt, das war eine perfekte Fälschung. Also es hätte niemand niemand hätte rausbekommen, dass das Blüten sind. Und aber er war so ein Perfektionist mit seinem Betrug. Nee, ich war noch nicht zufrieden.
Und da hat man ja irgendwie auch so eine gewisse Sympathie. Ich meine, denk noch an...
Da hast du irgendwie eine Sympathie, das ist ganz komisch.
An Dagobert. Denk an Dagobert.
Ja, genau.
So wie der die Polizei genaht hat und dann ist noch jemand auf Hundescheiße ausgerutscht und dann ist der mit dem Fahrrad dahin und...
Ich fand's cool. Mein Vater, Polizist, der fand's wieder ein bisschen doof, muss ich sagen.
Ja, pass auf. Ich habe meine Betrugsgeschichte. Und zwar damals, das ist jetzt, das muss... ich sag mal, 25 Jahre her sein. Da bin ich mit meinem Freund Florian, liebe Grüße an dieser Stelle, nach Portugal zum Surfen gegangen. Und wir sind da irgendwie 3 Wochen gesurft und haben riesen Spaß gehabt. Und irgendwann war das Wetter nicht so gut und dann sind wir nach Lissabon gefahren. Das war so eine halbe Stunde entfernt oder dreiviertel Stunde und haben so eine Lissabon-Tour gemacht. Einfach so eine Städte-Touristen-Tour und sind dann da über so einen Platz gelaufen. Und dann kommt so ein Typ auf mich zu, hier, bleib mal stehen. So, und Florian schon so, komm weiter, das bringt alles nichts. Und sagte, hey, willst du eine Kamera kaufen? Natürlich alles auf Englisch, gebrochenem Englisch. Und zu der Zeit war meine damalige Frau, war Fotografin. Und der zeigt mir, macht so eine Kameratasche auf, zieht die Kamera so, zieht mich so in so eine Ecke und zieht das raus und zeigt mir eine Kamera, die hatte damals ein Display, also und das war
was ganz Neues
in den 90ern, das war also so eine Kamera und holte die raus und es war eine Nikon. So eine Nikon, digitale Nikon kostete damals irgendwie, boah, keine Ahnung, 5.000 D-Mark. Ja. Und der hat das ganz schnell gemacht und sagte, hier, willst du die Kamera kaufen? 200, nee, das war schon Eurozeiten, das war also 20 Jahre her. Also 2000, glaube ich, kam der Euro. Sagt dann irgendwie 200 Euro. Und ich so, nee, ach Quatsch. Und Florian zog mich weiter und sagte, nee, das ist eine geklaute Kamera. Das ist nicht gut für dein Karma, du kaufst keine geklauten Sachen. So, das macht man nicht. Florian, natürlich hast du recht, man kauft keine geklauten Sachen. Aber meine damalige Frau war halt Fotografin und so eine Kamera konnte ich mir nicht
leisten. Und da dachte,
genau, ja, okay. So und dann bin ich aber weitergegangen und wir sind eine Dreiviertelstunde später an diesem Platz wieder vorbeigekommen. Und der Typ hat uns sofort erkannt und kam so, ey, hier willst du die Kamera kaufen? Und dann habe ich nur so aus dem Affekt gesagt so, ja, 60 Euro. Nee, 50 Euro habe ich gesagt und er sagte 60. Und ich so, ja, okay, ich kaufe sie für 60 Euro. Ich will sie aber vorher nochmal sehen. Und dann hat er mir die nochmal gezeigt und es war die Kamera, die er mir vorher gezeigt hat, hat die Kameratasche zugemacht und es war so in so einem weißen Plastiktüte, die 60 Euro genommen und dann hat er die Plastiktüte zugeknotet und mir übergeben. Und in dem Moment dachte ich so, okay, irgendwas ist hier schief. Und ich wusste in dem Moment, wo ich die Kamera hatte, okay, ich bin betrogen worden, ich weiß nur noch nicht wie. Hab dann diese Tüte aufgemacht, die er zugeknotet hatte, richtig fest. Hab diese, ich glaube, wir sind erst ins Auto gelaufen. Wir sind dann zum Auto gelaufen und Florian schon so, oh du Depp. Und ey, geklaute Kamera macht man nicht. Und dann habe ich im Auto diese Kameratasche aufgemacht. Und das, was ich für ein Display gehalten habe, war...
Aufkleber?
Nee. Also, ich habe ja gesehen, dass sich da was bewegt. Das war ein Gegenlicht-Display. Also das Einfachste, was du machen kannst in einer Kamera Obscura sozusagen, dass hinten an der Rückwand das Bild, was du fotografiert, sozusagen von dem Licht erstrahlt. Also ein Gegenlicht.
Genau.
Und vorne das Nikon war draufgeklebt. Und das war so eine Kinderkamera, die, glaube ich, so 5 Euro gekostet hat. Die konnte wirklich fotografieren, aber es war so eine Kinderkamera. Das heißt, der Typ hat eben mal, der hat noch nicht mal außer Produktfälschung, er hat mir nichts Geklautes verkauft, er hat mir nur eine Kinderkamera für wahrscheinlich 5 Euro für 60 Euro verkauft. Und ich muss sagen, im Nachhinein,
ich finde es okay.
Großer Respekt an diesen Typen. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie Florian sich totgelacht hat, die ganze Zeit, hat mich den ganzen Urlaub, die 3 Wochen, jeden Morgen, wenn wir aus dem Hotel gegangen sind, hat er gesagt, oh, Loffi. Und ich so, was denn? Haben wir die Nikon in den Safe gepackt?
Also. Ich bin total erleichtert, muss ich sagen, weil ich denke mir, habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, wie geht die Geschichte aus? Aber da bin ich eigentlich sehr froh. Also eigentlich müsste man dir die Löffel langziehen, weil man kauft halt keine Hehlerware. Aber ich jetzt ist es okay, weil bei dir war es ja dann auch so ein bisschen Gier. Du machst einen Schnapper, okay, willst was genau mit deiner Frau machen, aber trotzdem hättest du etwas nicht Rechtes getan und am Ende, nee, es war ein rechtskräftiger Handel, den du dummerweise abgeschlossen hast.
Ja gut, das mit der Nikon, das ist halt natürlich irgendwie Vortäuschung von falschen Tatsachen, aber egal wie, ganz großen Respekt an diesen, in Anführungsstrichen, Betrüger, weil der halt aus der Gier der Menschen ein Geschäft generiert. Die denken, sie kriegen da was ganz Heißes und er verkauft ja etwas, was auch funktioniert hat. Wir haben sogar Bilder damit gemacht und fotografiert. Er verkauft eine Kamera halt nur sehr teuer. Da muss ich wirklich sagen, das finde ich...
Das ist eine geile Betrugsmasche. Die Sachen gar nicht günstiger und geklaut.
Die ich auch respektiere und eigentlich wäre da ein Part gewesen zu sagen, nee, Betrug ist total doof, aber wieder sind wir uns einig.
Nee, Betrug ist ja doof, aber in diesem Fall ist es ein witziger Betrug, weil er hatte ja, also er hat ja... Also er hat dir nicht wirklich was Falsches versprochen oder hat er gesagt, es hat dir 12.
Naja, er wusste schon ganz genau und hat gesagt, hier Nikon und so, ne? Also der wusste schon ganz genau, wie er mich auch also der hätte das gar nicht so geheim machen müssen. Das ist ja das Ding. Damit läuft das halt, dass der sagt, hier, komm mal her und führt mich in so eine Ecke. Damit hat er ja sozusagen suggeriert, dass das was Illegales ist. Aber es war ja am Ende gar nicht wirklich illegal. Der hat mir einfach nur.
Also ich finde Betrug doof zu 100%. Ich finde es aber schön, dass es zu so einer tollen Geschichte jetzt beigetragen hat.
Ja. Also im Nachhinein, ich wünsche ihm alles Gute und wir haben sehr gelacht. Aber das Schöne ist, Karma is a Bitch, nur als Nachtrag noch. Florian hat mich wirklich diese 3 Wochen aufgezogen und jeden Tag sich totgelacht über diese Kamera und wie bescheuert ich bin. Und einmal hat er es auf die Spitze getrieben und wirklich sich so über mich lustig gemacht, dass es schon, mir ging es irgendwann so auf den Sack. Und er konnte es nicht bleiben lassen und hat sich schon wieder lustig gemacht, ging zum Geldautomaten, um Geld zu holen, stieg aus dem Auto aus, wollte das Geld holen, kam wieder, lachte immer noch über die Kamera, wir fuhren weg und er hat original 60 Euro im Geldautomaten liegen lassen. Das heißt, er hat auch 60 Euro verloren, weil er sich lustig gemacht hat.
Perfekt. Das ist cool. Aber hast du damals die Polizei gerufen? Hast du daran gedacht, die Polizei zu rufen, als du da ich wollte Hehlerware kaufen, aber ich wurde verarscht.
Nee, die hätten mir definitiv einen Vogel gezeigt. Also du weißt ja auch nicht, also ich habe zwar mit der portugiesischen Polizei schon mal zu tun gehabt und die waren auch total nett. Aber du weißt ja immer nicht, im Ausland, die hätten mich wahrscheinlich wirklich totgelacht und mir noch eine Strafe aufgebrummt dafür, dass ich überhaupt sowas gemacht habe. Also dementsprechend, ja, es gibt ja...
Aber bist du jemand, der gerne zur Polizei geht oder ist das immer nicht deine erste, Intuition zu sagen, okay, hier läuft was schief, ich rufe mal direkt 110 an. Was ist deine Erfahrung mit Polizei?
Ja, also grundsätzlich...
Also ich wurde sogar schon mal von einem Polizisten geschlagen.
Ach Quatsch, also grundsätzlich bin ich für die Polizei und ich kenne Polizisten und ich kenne tolle Polizisten, aber ich habe auch Erfahrungen gemacht, was ich total ablehne, sind diese ACAB, All Cops Are Bastards, was teilweise wirklich in Hetze abläuft. Ich weiß, Leute, die irgendwie auf Demos verprügelt worden sind, hin und her und rauf und runter. Aber nein, ich finde Polizei grundsätzlich gut. Aber erzähl doch mal, du bist verprügelt worden? Wirklich? So richtig?
Ja, genau. Ja, eine Backpfeife habe ich bekommen. Aber ich glaube, ich hatte sie mir verdient, weil mein Vater ist doch Polizist. Mein Vater hat mir mal als Kind eine Backpfeife gehauen. Und der ist doch Polizist. Aber er war nicht im Amt.
Aber
er war nicht im Dienst.
Okay, aber du hättest eine Dienstaufsichtsbeschwerde.
Beschwerde, dass ich weiß nicht, ob das...
Er hatte die Mütze auf.
Nein, deswegen, das war nur ein Spaß. Aber ja, das wurmt mich immer noch natürlich. Man liest das oft, man hört das oft über Polizisten, dann wird gemeckert und gelästert. Und auch als Kind, Jugendlicher, und dein Vater macht das als Beruf. Ne? Und du weißt, er ist 100% redlich und probiert einfach nur seiner Meinung nach das Beste und das Richtige zu machen und vor allem das, was so im Gesetz steht. Und das ist natürlich dann... doofes Gefühl.
Aber hast du denn sonst schlechte Erfahrungen mal mit Polizei gemacht? Ich meine, in deiner Gangzeit? Nee,
sonst überhaupt nicht.
Düse?
Nein, ach, überhaupt nicht. Nein. Nein. Ich habe nie eine doofe Erfahrung gemacht mit Polizisten. Eher, ich sage, neutral oder positiv. Und wie gesagt, das eine Mal, da war mein Vater nicht im Dienst, als er mir eine gescheuert hat. Von daher, alles gut.
Übrigens, liebe Hörer, wenn ihr wissen wollt, worüber wir gerade gesprochen haben, hört mal in die Folge davor rein. Wo Olli über seine Gang-Vergangenheit spricht, denn er war mal als Sprayer Düse unterwegs. Und wenn ihr auch Gang-Geschichten habt, dann schreibt uns an ich@habdichtrotzdemlieb.de und ganz wichtig, nicht vergessen, wir sehen das und wir freuen uns immer, bewertet und abonniert diesen Podcast. Bewertet den auf jeden Fall auf Apple Podcasts bzw. iTunes. Das hilft bei der Sichtbarkeit. So, das wollte ich zwischendurch nochmal sagen, bevor ich jetzt zu meiner Polizeigeschichte kommen. Die Polizei hat mir oft schon geholfen. Also die haben auch schon mal Diebe gefangen, die in mein Auto eingebrochen haben. Und ich habe einen CD-Player zurückbekommen. Und ich habe ganz freundliche Polizisten schon erlebt, die, ich habe des Öfteren mal vergessen, beim Tanken zu bezahlen, weil ich im Gespräch war oder am Telefon, habe aber noch einen Snickers gekauft. Und wo die dann wirklich sagten, da kommt ja dann auch immer gleich die Kripo. Das ist dann ja nicht die normale
wirklich?
Polizei. Ja, das ist dann die, du musst da zu einem Kripo-Beamten. Und der sagte so, okay, Herr Loff, wir haben jetzt irgendwie hier 6 Fälle, dass Sie vergessen haben zu bezahlen. Was Alter. Ist denn bei Ihnen los? Und da sagte ich, okay, gucken Sie doch mal an die Tankstelle, wo ich das gemacht habe. Das war gegenüber von meinem Haus, die Esso-Tankstelle auf dem Kiez, wo ich gewohnt habe. Da kennt mich jeder. Ich bin doch nicht bescheuert und klaue dort Benzin. Und Entschuldigung, Sie sehen, ich bin mit meinem eigenen Auto, damals ein Jaguar, davor gefahren und kauf noch Snickers. Da kann man ja wirklich nicht davon, bezahl das mit einer IC-Karte, wo mein Name drauf ist. Sie können doch nicht davon ausgehen, dass ich Benzin geklaut habe. Da musste er auch sehr lachen. Aber sehr freundliche Polizisten schon erlebt. Aber ich habe eine wirkliche Geschichte, die mich wirklich über mehrere Wochen beschäftigt hat. Ich weiß nicht, in meinem Wohnzimmer steht ja so eine Honda Monkey. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Steht da und ich hatte die Papiere verloren davon. Hat mich schlau gemacht im Internet, was muss ich machen? Und zwar musst du eine polizeiliche Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen für diese Rahmennummer, dass dieses Fahrzeug nicht geklaut ist. Dann kannst du neue Papiere beantragen beim Hersteller. Und was denkt man? Polizeiliche Unbedenklichkeitserklärung, geht man zur Polizei.
Sollte ja klar gehen. Ja,
bin genau. Ich also zur Polizeiwache hier in Poppenbüttel gefahren. Ich hatte Gartenarbeit vorher gemacht, war so in so Gartenklamotten, also sah aus ein bisschen wie der Waldschrat. Bin in die Wache reingekommen, da saßen 2 Damen, ich sag jetzt mal zwischen 20 und 30 vorne an der Rezeption oder an dem Tresen. Und ich kam halt rein und sagte, schönen guten Tag. Und zwar habe ich ein altes Moped und da habe ich die Papiere verloren und ich bräuchte eine polizeiliche Unbedenklichkeitserklärung. Und in dem Moment kamen so 2 junge Beamten, ich sag mal auch allerhöchstens 30, dazu, 2 Männer. Schon so in so einer Haltung, Hand am Gürtel, was will der denn? Und der eine sagt, nee, was, das weiß ich gar nicht, was für ein Formular ist. Nee, das kriegen Sie hier auf gar keinen Fall. Weiß ich auch nicht, ja, müssen Sie mal beim Ortsamt nachfragen. Und ich so, vielen Dank, auf Wiedersehen, geh wieder raus und höre, wie die eine Dame zur anderen sagt, ja, einem alten Opa das Moped aus dem Schuppen geklaut und jetzt will er das anmelden. So, ich bin noch nicht raus aus der Tür und das ist ja so eine Doppelschleuse, bin wieder zurückgegangen und habe gesagt, Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Die beiden Typen sofort Luft geholt, sich aufgestellt, Hand schon am Pfefferspray. Und ich so, Entschuldigung, ich habe das doch gehört, Sie haben gerade gesagt, ich hätte einem Opa das Moped aus dem Schuppen geklaut und will das jetzt anmelden. Sagt der eine Polizist, nee, das hat sie nicht gesagt. Und dann war bei mir im Kopf so ganz kurz, Moment, warte, in einer Polizeiwache, hinter der Schleuse, sich mit 4 Beamten anzulegen, wo der eine schon die Hand am Pfefferspray hat, war so, wo ich dachte so, ihr...
Boah, aber das macht einen richtig wütend,
ihr
weil das
Wichser.
Ist dann einfach... Das
weißt du, es wäre total
ganz
okay gewesen, wenn sie gesagt hätte, ja, sorry, war ein Scherz. Dann hätte ich gesagt, ja, alles gut, Dankeschön, auf Wiedersehen. Aber Ich kann verstehen, die sind den ganzen Tag, hören die Lügengeschichten und gehen zu schlimmen Menschen in die Wohnung. Aber ich finde, da muss es eine psychologische Schulung geben, dass du nicht immer vom Schlechtesten ausgehst, was da passiert. Und vor allen Dingen, wenn du es denkst, dann mach es, wenn der Typ aus der Tür ist. Also auch wenn du es als Scherz meinst oder sonst was.
Ja, das ist echt schwierig, weil am Ende, guck mal, man erwartet von der Polizei die besten und tollsten Sachen und vergisst natürlich, dass da auch einfach ganz normale Menschen dahinter stehen, die eine Ausbildung gemacht haben, vielleicht auch einen doofen Tag haben oder manche sind ein bisschen empathischer, manche nicht, manche sind so, jeder hat seinen eigenen Charakter und so, aber sowas geht gar nicht. Das macht einen total wütend, weil du in dem Moment wusstest du, egal was ich jetzt mache, es wird nach hinten losgehen. Ich kann nicht auf mein Recht pochen, ich krieg höchstens eins in die Schnauze.
Das Einzige, das ist nachher, und ich ärgere mich, dass ich nicht gefragt habe, sag mal, wird es hier eigentlich im Video und im Ton aufgenommen, was hier passiert? Weil dann hätte ich gesagt, okay, ich möchte diese Aufnahme. Aber das ist im Nachhinein, weil das geht gar nicht. Also ich reg mich heute jetzt noch drüber auf, darüber.
Ja, ich mich auch.
Wäre ich da im Anzug da reingelaufen, wäre wahrscheinlich was anderes passiert.
Das ist ja ganz oft und das machen ja auch so ganz viele Trickbetrüger, dass die dann einfach so selbstbewusst und so auftreten, dass man gar nicht auf die Idee kommt, ne? Und da Optik täuscht da auch. Und ja, also komm, wir haben gelernt, auf jeden Fall Betrug ist scheiße. Polizisten eigentlich gut. Du hast eine doofe Erfahrung gemacht und da kann ich dich aber auch total nachvollziehen. Kann ich dich voll verstehen. Da beben einem die Hände und man schnaubt vor Wut innerlich und du kannst eigentlich nichts machen.
Aber lass uns das mal in den nächsten Folgen mit aufnehmen. Weitere Betrugs- und Polizeigeschichten. Finde ich eigentlich ganz schön.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich frage mal meinen Vater. Vielleicht kann der mir wirklich von seiner Sichtweise
oh,
auch mal ein paar Sachen erzählen. Ja. Der wird ja auch schon 1000 Sachen erzählt bekommen haben und wie er darauf reagiert hat.
Ja, und auch schöne Betrugsgeschichten. Das wird hier noch ein True Crime Podcast.
Endlich. Oh, ja. Du Loffi, wir hatten eigentlich noch ein Thema gehabt, also eigentlich eins, worüber wir reden wollten, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge, weil dann lass uns doch einfach weitere Betrugsgeschichten sammeln und dann verabreden wir uns doch einfach für nächste Woche wieder, wenn du möchtest.
Ja, genau, und wenn ihr mitbetrügen wollt... auch wenn ihr Betrugsgeschichten habt, nochmal, schreibt uns an ich@habdichtrotzdemlieb.de. Wir lesen das alles. Vielen, vielen Dank auch für die vielen Mails, die ihr geschrieben habt. Und schreibt bitte weiter und schreibt uns, wie man Oli P. am besten betrügen kann. Schreibt das bitte persönlich an mich, damit ich der nächste Anlagebetrüger bin bei Oli P.
Das wäre schön. Ach, dir würde ich es durchgehen lassen.
Wenn ihr ein Laufband kauft.
Wenn du meinen Laufband kaufst. Ja,
genau. Wenn ihr um ein Laufband betrogen werden möchtet, dann meldet euch bei Oli P.
Total sinnvoll, sowas zu haben. Lasst euch da nichts vom alten Opa da einreden. Also Laufband ist super, Handelsstation, das ist ein Must-Have. Ja, jeder, der was... ist ja auch egal.
Ihr braucht noch nicht mal eine polizeiliche Unbedenklichkeitserklärung, wenn ihr die Papiere für das Laufband nicht habt. In diesem Sinne, Olli, was machst du jetzt noch?
Ich baue die Handelstation ab. Pack die schon mal ein.
Ja, oh, herrlich.
Stell's vor die Tür.
Herrlich.
Was machst du jetzt? Rudern?
Nee, ich rudern heute Abend. Rudern? Ich ruder erst heute Abend wieder, aber ich freue mich, das hat richtig Spaß gemacht heute.
Ja, ist doch schön, wenn das so für dich war. Und dann grüßt man deinen Butler Müsli.
Du bist so ganz lieb. Pfeife. Kannst du nicht einmal sagen, ja, Loffi, mir hat es auch Spaß gemacht. Toll, das sagst du immer, wenn das Mikrofon aus ist. Dann rufst du mich nochmal an und sagst, das war aber heute richtig schön. Echt? Das kannst du auch mal ruhig.
Nee, manchmal.
In der Außendarstellung kannst du das auch mal ruhig machen, du.
Heute nicht.
Berufsjugendlicher.
Heute nicht, nee. Hm. Oh, Tontuträger.
Ja, Tontuträger.
Cool, da kannst du jetzt ja deine Beanie-Mütze wieder aufsetzen, deine Turnschuhe anziehen und noch ein bisschen rudern. Ja.
Bubble Tea auf dem Longboard.
Ich setze mich zu meiner Frau.
Tschüss, mein Olli.
Bis dann, ich hab dich trotzdem.
Ich dich auch, tschüss.
Tschüss.
Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Loff. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr Herz.
Leute, was schickt ihr hier für Sachen in unsere WhatsApp-Gruppe? Ich dachte, ihr nehmt einen Podcast auf. Was ist denn mit euch? Loffi, hör mal bitte auf mit diesen Pimmelbildern. Und Olle, deine veganen Gemüsefrikadellenbilder sind auch nicht viel besser als Loffis Pimmelbilder, okay? Anyway, ich habe die aktuelle Podcast-Folge gehört und Loffi, ich weiß, du hast deinen eigenen Rhythmus. Und ich weiß, Tageszeiten sind dir scheißegal, aber du kannst eine fehlende Begrüßung nicht mit historischen Fakten kompensieren. Was, Kleiderbügel, was? Ein Kleiderbügel-Fakt ersetzt keinen schönen guten Tag. Du musst die Leute schon begrüßen, okay? Und dann dieses ganze Name-Dropping. Ricky, Ronny, Sven, Sören, Jeremy, Pascal. Wer sind all diese Menschen? Wer sind die? Und Olip, zu deinem Laufband. Es ist doch scheißegal, was andere denken. Du bist seit 110 Jahren im Showbusiness. Interessiert dich wirklich, was andere, fremde Menschen denken? Schreib doch einfach in die Kleinanzeige. Pass auf, ihr Spaten. Ich habe keine Geldprobleme. Ich krieg meinen Arsch einfach hoch und gehe draußen laufen und ihr faulen Schweine kriegt euren Arsch nicht hoch. Deswegen kauft dieses scheiß Laufband, damit es dann bei euch rumsteht und nicht mehr bei mir. Liebe Grüße, euer Olli P. Ey, das wäre ehrlich. Und wenn du Kritik bekommst, à la, oh mein Gott, dieser Olli P. ist total abgehoben, kannst du immer noch sagen, haha, ihr versteht Satire gar nicht. Das war Satire und Satire darf alles. Ja, damit komme ich seit 29 Jahren durchs Leben. Und wie jeder weiß, ja, ich bin 29 Jahre alt. Und wenn ihr jetzt irgendwas anderes sagt, werde ich diese WhatsApp-Gruppe für immer verlassen. Okay? Okay. Aber ansonsten, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Ich habe euch trotzdem lieb. Oder gerade deswegen. Ciao. Ciao, 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 ciao.